Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Es ist doch schon wieder ein paar Jahre her seit dem letzten Mal. Ich merke, ich tue mich recht schwer, euch zu erkennen hinter der Maske. Aber ihr kennt mich oder die meisten kennen mich ja schon. Das ist auch gut so. Heute Morgen sind wir abgefahren. Jakob, mein Sohn, hat mich begleitet und ich habe ihn gleich gefragt, wie wir abgefahren sind. Du, Jakob, stell doch schnell im Navigerät einmal ein, wann kommen wir an in Bürglen. Und dann gab uns das Navigerät nur durch, ja, so und so lange. Und da habe ich ausgerechnet, ja gut, das ist um 9 herum. Aber jetzt brauchen wir das Navigerät nicht. Ich brauche es vielleicht erst mal, wenn wir näher dran kommen, weil ich von dieser Seite, von Richtung Zürich, eben noch nie hierher gekommen bin. Ich bin immer von der Ostschweiz hergekommen, das ist ein anderer Weg. Und ja, dann nach Zürich, das ging flott daher. Und dann habe ich Jakob gefragt, so, jetzt bitte, kannst du nachschauen, wie sieht's aus, jetzt können wir das, glaube ich, langsam brauchen. Wann sagt er uns das Navigerät, dass wir hier sein werden? Und dann sagte er doch gleich nach Zürich, sagte fast eine Stunde nach Bürglen. Habe ich gesagt, nein. Also das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Also ich habe gesagt 9, oder? Und jetzt sagt das Navigerät plötzlich 9:30. Geht nicht, oder? Ich habe es kaum gedacht, oder? Paff, Stau, Autobahn gesperrt. Und wir haben einen schönen Stadtrundfahrt durch Winterthur gemacht heute Morgen und waren wirklich um die Zeit da, wie das Navigerät gesagt hat. 9:30. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu spät zur Sabbatschule gekommen bin. Heute war es mal wieder der Fall. Aber versteht ihr, wenn mir das Navigerät vor Winterthur gesagt hätte, ich bin schon um 8:45 hier, wie hätte ich dann reagiert? Hätte ich dann auch gesagt, glaube ich nicht. Ich bin, glaube ich, gut gefahren, oder? Nein, also das wäre eine Freudenbotschaft, wenn ich schneller da wäre, als das geplant gewesen ist. Also, aber das ist noch oft so. Ich meine, das ist dieser Fall, aber es gibt ja auch Situationen, wo eine Freudenbotschaft daherkommt und die Menschen glauben nicht daran. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, es war mal vor ein paar Wochen in der Sabbatschullektion, diese Geschichte von diesem Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Da haben die Amerikaner nach der Beendigung des Krieges haben sie Flugblätter verstreut per Flugzeug und dieser Soldat hat ein solches Blatt bekommen, darauf stand, der Krieg ist beendet, ist vorbei. Hat es nicht geglaubt. 40 Jahre im Kriegszustand weitergelebt, bis sie ihn entdeckt haben, ja? Gesagt haben, du, der Krieg ist wirklich vorbei. Ja? Ja, und ich denke, ein anderes Beispiel, auch Zweiter Weltkrieg, die Konzentrationslager. Ich meine, die Menschen in den Konzentrationslagern, die haben unheimliches Leid erlebt. Und die werden das auch gehört haben, gegen Ende des Krieges, dass die Alliierten immer näher kamen. Und dann kam der große Augenblick, als die Alliierten durch die Tore in diese Konzentrationslager hineingegangen sind. Und was denkt ihr, wie war die Reaktion? Haben sie gejubelt? Nichts. Mucks, Mäuschen, still. Abartig still. Oder? Warum? Also sie sind reingekommen. Ihr seid frei, es ist gut. Sie haben es nicht geglaubt. Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis sie realisiert haben, wir sind wirklich frei. Wie ist das dann oft, wenn man eine gute Botschaft bringt? Glauben wir der guten Botschaft? Wir haben auch eine gute Botschaft zu bringen, oder nicht? In der Zeit, in der wir leben, die uns eigentlich Mut machen sollte und die uns eigentlich erbauen sollte, dass Gott daherkommt. Und ich muss euch sagen, ich bin fasziniert jetzt auch von der Sabbatschullektion wiederum. Jesaja. Ich habe Jesaja ganz anders kennengelernt, jetzt dieses Viertel. Und ich habe einfach sagen müssen, wenn ich so ein bisschen schaue, die letzten Jahre zurück, die Sabbatschulthemen, die wir gehabt haben, was wir behandelt haben. Ich habe einfach das Gefühl, das ist wirklich geleitet, von Gott geleitet, Schritt für Schritt. Sei das jetzt, wenn wir über, wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, über Erweckung haben wir gehabt, wir haben über Daniel, über Offenbarung. Eigentlich wie, als ob wir so richtig vorbereitet werden sollen für die Zeit, in der wir heute leben. Und jetzt kommt der Jesaja. Und ich merke, wie aktuell die Botschaft von Jesaja für uns heute ist. Und ich möchte euch heute Morgen anhand eines Beispieles, auch aus dem Jesaja-Buch, ein Kapitel aus dem Buch Jesaja, möchte ich euch ermutigen, auch einfach dasselbe nochmal so richtig vertieft anzuschauen, zu studieren, darüber nachzudenken, über das, was da drin steht. Und es ist das 40. Kapitel, welches ich heute Morgen mit euch so einfach so ein paar Punkte herauspicken möchte. Jesaja Kapitel 40, und es, ihr tut gut daran, einfach mal die Bibel auch aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 40, das beginnt gerade auch mit einem solchen frohen Botschaft. Es heißt, tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott, sagt euer Gott. Trösten. Wann braucht es Trost? Wann brauchst du Trost in deinem Leben? Brauchst du Trost, wenn es dir gut geht? Wenn alles rund läuft? Trost brauchen wir, wenn wir leiden. Trost brauchen wir vielleicht, wenn wir krank sind. Trost brauchen wir, wenn wir vielleicht einen lieben Menschen verloren haben. Da braucht man Trost. Oder wenn man hier, wie im Beispiel von Israel, unterdrückt ist. Und das ist ja die frohe Botschaft, die hier kommt, dass der Frondienst ein Ende haben wird, im Vers 2. Ja, und ich meine, wenn wir jetzt auch die Bibel, ich meine, wir können es einfach lesen, tröstet, tröstet, und dann denken wir, okay, ja, Trost, ich brauche vielleicht keinen Trost oder was auch immer, aber ich kann mir die Frage stellen, was sagt die Bibel sonst über Trost? Gibt es andere Bibelstellen, in denen das Wort Trost oder Trösten vorkommt? Sind euch welche bekannt? Eines gibt's. Sicher mal, ja.
Dass der Tröster kommt, der Heilige Geist, den er in den Himmel auffahrt zum Vater.
Das ist interessant. Der Tröster, Heiliger Geist. Warum wird der Heilige Geist Tröster genannt? Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist führt die Menschen, die erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie geknechtet sind, dass sie unter der Knechtschaft der Sünde sind. Der Heilige Geist ist die Person der Gottheit, die diese Menschen zu Jesus führt. Ja? In aller Wahrheit leitet, aufzeigt, wo sie stehen. Und in diesem Sinne ein Tröster ist für uns. Gute Botschaft. Er führt uns zur guten Botschaft. Ganz genau. Ein anderer Text finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, wo im Grunde genommen auch da geht es ja darum, was ist mit den Toten, wenn sie gestorben sind. Und dann erklärt Paulus, dass sie eben dann am Tag der Wiederkunft Jesu auferstehen werden und dann werden wir mit ihnen zusammen entrückt, dem Herrn entgegen, in die Luft steht so schön dort. Und dann ganz am Schluss von dieser Begebenheit steht, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Also diesen Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt auch Leid erfahren, wenn wir Schwierigkeiten zu bewältigen haben, dass wir wissen, da gibt es eine Zukunft. Wir haben nichts zu befürchten. Dieser Tag der Wiederkunft Jesu Christi wird kommen, hundertprozentig. Und das ist ein Trostwort. In 2. Korinther gibt es auch noch einen Text. 2. Korinther. 2. Korinther Kapitel 1, ganz am Anfang. Und dort ab Vers 3, also eigentlich kann ich Vers 3, ja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, und mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wow! Merkt ihr etwas, was ich hier mache? Das ist ganz etwas Einfaches, aber dieser Text macht diesen Text aus Jesaja noch viel größer und tiefer. Hier wird zuerst gesagt, gelobt wird Gott, und wie wird Gott dargestellt? Hier in 2. Korinther. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, ein guter Vater, ein liebender Vater, ein Vater, der es gut mit uns meint, der es gut mit dir meint. Ein Gott allen Trostes. Gott kann uns auch in schwierigen Situationen trösten. Wie tröstet uns Gott in schwierigen Zeiten? Wie macht er das? Wir sehen Gott nicht. Ja. Durch unterschiedliche Weise.
Er kann Menschen senden, er kann Tiere senden, er kann ein Wort aus der Bibel senden, er kann.
Oh, jetzt hast du schon so viel gesagt. Die Möglichkeiten Gottes, uns Trost zu spenden, sind unerschöpflich. Ja? Und ganz besonders natürlich auch viel Trost gewinnen wir aus dem Wort Gottes. Hier offenbart sich Gott. Wenn ich im Leid bin, wenn es mir nicht gut geht, ich mich alleine fühle. Was sagt Jesus in Matthäus Kapitel 28? Das ist Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja? Ich möchte euch die Last nehmen. Ja? Ganz genau. Und was ich sagen wollte, Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das kannst du auch ein anderes Personalpronomen einsetzen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Zu wissen, dass Gott bei uns ist, das ist schlussendlich frohe Botschaft. Und wenn ich jetzt hier auch weitergehe, und das ist auch Hoffnung, versteht ihr? Die Bibel vermittelt uns ja Hoffnung. Ihr merkt, ich könnte jetzt eine ganze Predigt nur über diesen einen Vers halten, möchte ich aber nicht. Ich möchte euch nur ermutigen, um aufzuzeigen, wie ihr das Wort Gottes in die Tiefe studieren könnt. Dass ihr nicht einfach nur Fastfood zu euch nehmt, sondern dass ihr selber das Wort Gottes studiert und auch nicht das Gefühl habt, man muss Prediger sein, um jetzt wirklich das zu verstehen. Heute haben viele auch auf dem Handy eine Bibel oder die älteren Geschwister haben vielleicht auch eine Konkordanz zu Hause, aber die kriegt man auch noch, die kann man noch bestellen, wo man einfach ein Wort nachschlagen kann, trösten. Und dann stehen sämtliche Bibeltexte da, in denen das Wort trösten vorkommt. Und da kann ich das nachschauen. Schön, aber schauen wir hier weiter. Es geht ja hier weiter, indem, dass es heißt, euer Frondienst hat ein Ende. Und hier können wir auch wieder dahergehen, ja, an was erinnert uns das? Das Volk Gottes hier ist unter der Knechtschaft von Babylon. Ihr werdet frei werden. Es wird ein Ende haben, ist das, was Jesaja dem Volk hier zu sagen hat. Tröstet euch mit diesen Worten, haltet durch, bleibt fest, lasst nicht los im Glauben. Genau gleich, wie es dem Volk Israel in Ägypten ergangen ist, ergeht es das Volk Israel hier in Babylon. Und wie sieht es bei uns aus? Was erwarten wir noch? die Wiederkunft Jesu. Aber vor der Wiederkunft Jesu, wird uns auch gesagt, kommen nicht gerade einfache Zeiten. Und wir merken das jetzt, wie sich das zuspitzt. Ja? Es kommen nicht einfache Zeiten. Und es gibt halt schon auch Christen, die sagen, ja, diese Entrückung, von der ich vorhin ja gesagt habe, die geht dann vorher, oder? Wir kommen vorher weg von dieser Erde, bevor es richtig losgeht, oder? Wisst ihr, was ich jetzt in der Corona-Zeit gelernt habe? Ich muss immer zwei Pläne machen. Ich muss alles doppelt planen. Wenn es so ist, dann machen wir es so. Wenn es keine Veränderungen gibt, dann muss ich es so machen. Also versteht ihr? Worst case, wie man so schön sagt. Ich muss das Schlimmste annehmen, wie ich es planen kann, damit ich es durchführen kann. Ich glaube, genau gleich auch auf die Zukunft gerichtet, sehe ich auch diese wichtige, dieser Ansatz, dass ich Worst Case denke. Das sage ich all den Christen, die auf mich zukommen und sagen, ja, Jesus Christus geht vorher schon, die Christen werden vorher entrückt. Ja, dann sage ich ja, und wenn nicht, dann ist es besser, wenn du gut vorbereitet bist auf das, was nachher kommt. Ich denke, wir sehen hier also wirklich auch in diesem Text Parallelen für uns heute, die aktuell sind. Auch uns sagt Gott, die schwierigen Zeiten, die gehen vorbei, freut euch. Ja. Und dann geht es weiter hier im Text. Hier ist plötzlich diese Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, Vers 3, Jesaja 40, Vers 3, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was ungleich ist, soll gerade, was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Die Stimme in der Wüste ist interessant, dass das Neue Testament Johannes den Täufer als diese Stimme in der Wüste anschaut. Ja, eigentlich wäre es auch das Volk Israel gewesen, hier nach dem babylonischen Exil, dass sie im Grunde genommen die Welt vorbereiten auf das erste Kommen des Messias. Nachher war es eben Johannes der Täufer in der Wüste. Und was sollte er machen? Den Weg ebnen. Und was ist unsere Aufgabe heute? Genau das Gleiche, auch wiederum den Weg ebnen für das zweite Kommen Jesu. Das ist unsere Aufgabe, oder nicht? Also da sehen wir, das sind ganz klare Parallelen auch wiederum. Und wenn wir das in Verbindung nehmen mit dem Heiligen Geist, wissen wir auch, durch den Geist Gottes geht das auch. Und das werden wir nachher dann auch gleich feststellen. Und dann heißt da, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Lebendige miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es gesagt. Was für ein Wort. Und was geht es? Wir werden die Herrlichkeit des Herrn schauen. Und das ist jetzt spannend, dass wir in Johannes Kapitel 1, Vers 14, Johannes Kapitel 1, Vers 14, und hier eben auch wiederum das gleiche Prinzip, Herrlichkeit. Wo finde ich in der Bibel andere Texte, in denen Herrlichkeit vorkommt? Ganz einfach. Und dann schaue ich diese Texte an. Und dann werde ich staunen. Also hier in Johannes 1, Vers 14, da steht, und das Wort wurde Mensch. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Jesus wurde Mensch und er wohnte bei uns. Unter uns, mitten unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagte Johannes, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wow! Seht ihr das? Wir sahen seine Herrlichkeit. Was stand hier in Jesaja Kapitel 40? Ihr werdet die Herrlichkeit sehen. Und hier ist die Erfüllung, dass eben das Volk, die Israeliten, diese Herrlichkeit sehen werden, indem das Gott eben zur Welt kommt und Mensch wird. Was ist denn diese Herrlichkeit, die Jesus ausgestrahlt hat? Um was geht es da bei dieser Herrlichkeit? Es geht um das Wesen Gottes. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um der Welt zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Satan hat das Bild Gottes völlig entstellt. Und Jesus kommt daher und zeigt, wer Gott ist. Schlussendlich kommt ja dieser Dialog mit einem der Jünger, wo der Jünger fragt, zeig uns den Vater. Und er sagt, du, jetzt bin ich so lange bei euch und du stellst so eine Frage. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja? Interessant für uns jetzt, wenn wir jetzt noch weitergehen, Offenbarung Kapitel 21, ganz am Schluss der Bibel. Offenbarung Kapitel 21 und dort Vers 10 und 11. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott. Jetzt kommt's. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht glich einem alleredelsten Stein und dann geht die ganze Beschreibung von Jerusalem. Das ist das, worauf wir zusteuern. Das ist das, was an jeder von uns, der den Weg mit Jesus Christus geht und festhält im Glauben, sehen wir. Die Herrlichkeit Gottes. Ihr merkt, da steckt also einiges drin, auch hier in diesem Text. Und dann steht hier noch dieses eine Wort, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Gott hat das gesagt. Und weil Gott das gesagt hat, wird es auch so sein. Das ist das Zeugnis von einem wunderbaren Gott, dem wir dienen dürfen, dem wir nachfolgen dürfen. Gott, er sagt voraus, was kommen wird. Und es kommt so. Auch damit wir glauben. Und gerade auch das hier mit der Herrlichkeit werden wir sehen. Und jetzt kommt eine ganz komische Geschichte hier, Vers 6. Es sagt, eine Stimme predige. Und er sagte, was soll ich predigen? Und da kommt er, alle Menschen sind Gras und alle ihre Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Geist des Herrn bläst sie an. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Ist euch aufgefallen, dass wir hier eine Wiederholung haben? Da müsste es gleich klingeln, wenn wir das lesen, dass hier ein Satz zweimal gebraucht wird. Dann ist das, was drin steht, im Zentrum steht das Wichtigste. Ja? Im Johannes Kapitel 13 haben wir auch so ein Beispiel. Wir sollen uns untereinander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wir sollen uns untereinander lieben. Also dieser Satz, wir sollen uns untereinander lieben, kommt zweimal vor. Und mittendrin im Zentrum, so wie Christus uns geliebt hat. Merkt ihr? Dann ist das ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt zurückgehe hier in Jesaja, dann sehe ich hier, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, vor allem Vers 7 und 8. Was steht mittendrin? Und das ist auch nur mit einer Begründung. Denn der Geist des Herrn bläst sie an. Hä? Hört sich doch irgendwie negativ an. Der Geist bläst das Gras an und die Blume an und es verdorrt. Hä? Versteht ihr, was ist unser Leben? Ist uns bewusst, was unser Leben ist? Er sagt hier, das Volk ist Gras. Also wir sind Gras, kann man so übernehmen, oder? Unser Leben ist doch vergänglich. Ein Hauch. Ganz genau. Und jetzt kann ich mir überlegen, ja, was heißt jetzt das, wenn der Geist Gottes den Menschen anbläst? Gibt es da irgendwelche Verbindungen auch in der Bibel? Ja. Schöpfung. Ja. Die Entstehung, oder? Da dieser Lebensodem, interessanterweise das gleiche Wort wie Geist. Ja? Der Lebensodem, das Ruach, ist das gleiche Wort, wie auch für Geist verwendet wird. Der Mensch, der lebendig wird. Und ich glaube, um das geht es ja vor allem auch. Es geht auch hier durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir bereit gemacht für das ewige Leben. Dies Vergängliche, was wir sind, soll lebendig werden, und zwar für immer und ewig. Die Frucht des Geistes soll doch entstehen. Oder? Ja, das ist alles der Charakter Gottes. Wir sollen wieder in das Bild Gottes verwandelt werden. Da steht alles hier drin, versteht ihr das? Wenn ich einfach ein bisschen weiter denke, nicht einfach nur drüber lese, sondern einfach ein bisschen nachdenke darüber. Es gäbe hier noch viel zu sagen in diesem Kapitel, aber was mir aufgefallen ist, was jetzt kommt in den folgenden Versen, wir haben jetzt eine Einleitung gehabt, aber was jetzt in den folgenden Versen kommt, ist immer wieder der Begriff seht. Also wenn wir in einem Bibeltext, in einem Kapitel Wörter entdecken, die sich oft wiederholen, dann ist das etwas Wichtiges auch. Genauso wie etwas, was eingeklemmt ist, oder? Chiasmus sagt man dem auch. So auch, wenn wir Wiederholungen haben. Ihr könnt einfach nur mal nachschauen, wie oft dieses Wort seht vorkommt in diesem Kapitel. Ich streiche mir das mit einer gewissen Farbe an, wenn ich merke, oh, da wiederholt sich etwas viel. Nehme ich einen Farbstift und nehme immer die gleiche Farbe für das gleiche Wort und dann bekomme ich eine Übersicht. Was mir übrigens auch aufgefallen ist in diesem Kapitel, es hat unheimlich viele Fragen. Also es wird oft mit Fragenstellungen, wird der Mensch zum Nachdenken angeregt. Und ich denke gerade, das Sehen ist so wichtig. Oft verschließen wir unsere Augen vor Dingen, die wir nicht sehen wollen. Ich war mal mit jemandem in Sardinien und die Person der Sardinien kennt das ja, die dort schon gewesen hat, Mittelmeer oder Meer sonst, ist überall vermutlich das Gleiche. Man kann schnorcheln gehen und man sieht diese Fische und all diese Unterwasserwelt da unten, oder? Und da war jemand dabei und der hat immer die Augen geschlossen. Ja, und da habe ich gefragt, ja, wieso schließt du deine Augen, damit ich nicht sehe, was da alles für komische Dinge herumschwimmen, oder? Also, versteht ihr, lacht, aber es ist wirklich, im geistlichen Sinn machen wir das oft auch so, dass wir gewisse Dinge nicht hören wollen und nicht sehen wollen. Und gerade hier sagt Gott so wichtig, seht, macht die Augen auf. Und die Gemeinde zu Laodicea werden wir aufgefordert, kauft euch Augensalbe. Warum? Damit ihr sehen könnt, damit ihr erkennen könnt, damit wir sehen können, wo stehe ich in meinem Glauben? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus Christus? Aber auch zu sehen, was kommt auf uns zu und wie können wir dem begegnen? Ich brauche keine Angst zu haben vor dem, was kommt. Ja, erkennt, Gott ist Herr. Und versteht ihr, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. In diesem Kapitel wird jetzt klargemacht, wer Gott ist. Durch diese Fragerei wird Gott offenbart in diesem Kapitel. Es ist die Frage, wer unterrichtet den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gibt und ihm den Weg des Rechts und der Erkenntnis lehrt und ihm den Weg zur Einsicht lehrt und so weiter? Versteht ihr, werden Fragen gestellt, die uns zum Nachdenken anregen über die Person Gottes. Wer ist Gott? Wie offenbart er sich? Interessant ist, dass Paulus in Römer Kapitel 11 genau diesen Text zitiert. Aber er erweitert es noch ein bisschen. Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11. Und dort möchte ich lesen ab Vers 33. Einfach, dass ihr das ein bisschen merkt auch. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Und jetzt kommt dieser Text aus Jesaja 40. Ja? Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Und dann steht hier im Römer 11, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Versteht ihr, hier wird gezeigt, alles wirkt, alles läuft Alles wird von ihm gemacht, durch ihn, zu ihm, von ihm. Komplett. Zu wissen, auch in einer schwierigen Zeit, dass wir einen solchen Gott haben, sollte uns ermutigen und aufstellen. Und darum ist es so wichtig, wenn ihr die Bibel studiert, dass ihr darüber nachdenkt, wie Gott ist. Je nachdem müsst ihr euer Gottesbild auch ändern, weil ihr merkt, nein, ich sehe Gott hier ganz anders in der Bibel. Ja? Darum ist es auch wichtig, wenn ihr an die Bibel herangeht, dass erstens die Frage stellt, was kann ich in diesem Text von Gott erkennen? Und ich möchte euch sagen, ich habe schon oft erlebt, dass beim ersten Mal durchlesen, ich erkenne gar nichts. Und dann plötzlich beim zweiten Mal merke ich, oh ja doch, nein, da ist doch was. Erste Frage, was erkenne ich von Gott? Zweite Frage, wo stehe ich in diesem Text? Und drittens, was möchte ich umsetzen in meinem Alltag? Ganz einfache Fragen. Aber ihr merkt, es ist so wesentlich, in der Zeit, in der wir heute leben, wir merken, irgendetwas spitzt sich zu. Die Menschen merken, etwas stimmt nicht. Die Menschen sind plötzlich offen. Ja? Und irgendwo in dieser Zeit, dass wir uns bewusst Zeit nehmen mit Gott, Zeit mit ihm verbringen, so wie wir es in der Sabbatschule auch gehört haben, damit wir erkennen können, wie Gott wirklich ist und uns durch das auch geborgen wissen in ihm. Dass wir die richtige Stellung Gott gegenüber einnehmen. Es ist schon interessant, der Jesaja, er braucht hier auch in Vers 22, da wird gesagt, er sitzt über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken, oder? Ja, Heuschrecken. Wieso kommen da Heuschrecken? Genau das Gleiche, wenn ich Offenbarung 16 schaue, da ist die Rede von Frösche, also hier sind Heuschrecken. Da muss ich mich doch fragen, wo kommen Heuschrecken auch vor in der Bibel? Ja, dann sind die vielleicht bei den Plagen in Ägypten.
Die Speise des Johannes.
Ja, das waren spezielle Heuschrecken, ja, die da. Das waren vegane Heuschrecken. Nein, Spaß beiseite. Ja. Aber ich meine, es geht darum, es gibt auch einen Text bei den Kundschaftern. Die Kundschafter beim Auszug aus Ägypten, da haben sie Kundschafter in das verheißene Land geschickt und sie sind zurückgekommen. Und haben gesagt, wow, schaut euch die Früchte an, schaut euch, was dieses Land bringt. Aber die Riesen, die dort wohnen, wir haben keine Chance, die zu erledigen. Vergesst es. Vor denen sind wir wie Heuschrecken. Nun, was lernen wir aus dieser Begebenheit? Was haben sie falsch gemacht, diese Kundschaft? Sie haben vergessen, Gott zu vertrauen. Sie waren völlig im Recht. Sie waren völlig im Recht, dass sie unmöglich diese Riesen hätten besiegen können. Absolut richtig. Menschlich gesehen. Aber geistlich gesehen. Versteht ihr dieses Bild, oder, von den Heuschrecken? Das sollte eben auch uns klar sein. Hier wird einfach das Bild, hier sind nicht die Riesen, die uns irgendwann in dieser Welt dastehen. Hier ist eigentlich das Verhältnis, wir sind Heuschrecken im Verhältnis zu Gott, wer Gott ist. Weil Gott so groß und mächtig ist. Und dementsprechend werden wir uns ihm unterordnen, damit, oder? Damit wir uns von ihm leiten lassen können. Wir vertrauen ihm. Und das ist das, versteht, das sind einfach so Gedankengänge, die ich euch da versuche weiterzugeben, um euch auch zu motivieren, selber das herauszufinden. Also wenn ich Heuschrecken finde, schaue ich mal nach, wo kommen Heuschrecken vor, und dann schaue ich, kann ich mit irgendeinem von diesen Texten etwas anfangen, und ihr merkt hier bei diesen Kundschaften, ja, sie sollen lernen, auf Gott zu vertrauen. Ja, ihr merkt, es steht so viel in diesem Kapitel drin. Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Ich weiß noch nicht genau, wann ich angefangen habe. Keine Ahnung, tut mir leid. Aber ich sehe, hier kommt so viel vor. Und immer wieder die Frage, begreift ihr nicht, wollt ihr es nicht verstehen, mach doch die Augen auf. Ich möchte dir das erklären, ich möchte dir das zeigen. Ich möchte euch ermutigen, einfach auch für euch, beschäftigt euch mit Gott. Und wisst ihr, wie dieses Kapitel hier abschließt? Nachdem wir verschiedenste Dinge gehört haben, von dem, dass es darum geht, Gott zu erkennen, von dem, dass Rettung naht, Hoffnung, dass er Kraft gibt und so weiter und so fort. Jetzt steht doch da, auch am Schluss, ab Vers 28, auch wenn du die Frage begreifst du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden ein bisschen Kraft und ein bisschen Stärke, dem Unvermögenden. Ich sehe, er kennt den Text. Okay, du bist bescheiden. Es würde schon reichen. Nein, versteht ihr, ich sage es richtig, hier steht, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, die auf den Herrn hoffen, die an den Herrn festhalten, die nicht loslassen, ja, das müssen sie nämlich nicht loslassen, weil hier steht, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Könnt ihr das nachvollziehen, was Gott dir geben möchte? Ja, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, bis dass Jesus Christus wiederkommt, bis an den Tag, der wiederkommt. Ist doch vorausgesagt, ist doch, können wir nicht ändern. Das ist genau das Gleiche bei einer Frau, die schwanger ist und weiß, ich werde jetzt bald ein Kind gebären. Ich weiß nicht, auf was haben die Mütter unter uns, auf was habt ihr euch mehr gefreut, auf das Kind oder auf die Geburt? Da habt ihr auch nicht ständig an die Geburt gedacht, oder? Ihr habt angefangen, ein Nest vorzubereiten, ihr habt angefangen, das Kinderzimmer einzurichten und so weiter und so fort. Und versteht ihr, ja, wir stehen vor einer Trübsalzeit. Das ist so, das ist Fakt. Irgendwann muss man da durch, irgendwann kommt es. Und irgendwann, wie bei einer schwangeren Frau, irgendwann setzen die Wehen ein. Ja, und dann ist man schon mittendrin und man denkt dann gar nicht mehr groß. Oder man ist drin und man geht durch. Und dann, wenn das Kind da ist, unendliche Freude. Dann ist es vergessen, oder? Und versteht ihr, das steht vor uns, auch jetzt im geistlichen Sinn, jetzt auch in unserer Welt, in der wir stehen. Es ist beängstigend zu sehen, was momentan läuft, das wäre jetzt ein anderes Thema, es ist beängstigend zu sehen, was mit der Gesellschaft, mit der Bevölkerung gemacht wird. Es ist erschreckend zu sehen, was die Medien für eine Macht haben, die Menschen zu manipulieren, die Menschen dahin zu bringen, dass sie alles machen, was von oben herunter gesagt wird. Und dass die, die sich nicht daran halten, beseitigt, eliminiert werden. Ja? Und das ist das, was Offenbarung 13 genau sagt, wird es schlussendlich auch im geistlichen Sinn sein. Aber hier haben wir Mut, hier haben wir Hoffnung. Gott sagt hier ganz klar, und das gilt auch für uns, wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Frage, wer von euch hat schon einen Adler in der freien Natur beobachtet? Wer hat schon das Glück gehabt, einen Adler zu sehen? Nicht einfach nur im Zoo.
Majestät.
Und versteht ihr, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mehrmals schon einen Adler gesehen, aber ich kann mich noch an einen Adler erinnern, und das war im Berner Oberland, und ich habe ihn auf der anderen Talseite gesehen. Und der hat so seine Kreise gezogen, hoch und weiter. Und wieder am anderen Ort hat man gesehen, der geht wieder hoch, weiter. Der legt unheimlich große Strecken zurück, ohne einen Flügelschlag. Was macht denn der Adler? Sucht er die Thermik oder fühlt er die Thermik? Man sieht sie ja nicht. Sehen wir, wo es aufwärts geht im geistigen Sinn? Sehen wir, wo wir auftanken können? Lasst euch leiten. Lasst euch durch den Heiligen Geist leiten und er wird euch an die Orte führen, wo ihr Auftrieb erhält, wo ihr auffahren könnt, wo ihr kraftvoll vorwärts gehen könnt. Und das brauchen wir. Wir brauchen uns als Gemeinde, wir brauchen einander, auch damit wir vorwärts kommen können. Ja, ihr merkt, da ist so viel drin, so viel Mutmachendes drin und wir brauchen das. Wir brauchen das heute und wir brauchen sicher auch morgen. Und ich freue mich auf diesen großen Tag, wenn Jesus Christus bald in Herrlichkeit wiederkommen wird und das ganze Elend ein Ende hat. Ich möchte schließen mit einem Text aus dem nächsten Kapitel, hier in Jesaja Kapitel 41 und dort Vers 10. Und das sind so viele Ermutigungen im ganzen Buch Jesaja sowieso. Und da steht, fürchte dich nicht. Ich könnte eine ganze Predigt nur über fürchte dich nicht halten. Das ist so wunderbar, ja. Brauchen keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Seht ihr, was Gott alles will? Ich will. Und hier kommen wir wieder zum Anfang. Tröstet euch untereinander. Ich habe eine frohe Botschaft. Hier sagt Gott, ich will das alles tun mit euch. Ich will dich zum Ziel führen. So habe ich unseren Gott kennengelernt. Ein Gott, der alles unternimmt, damit du schlussendlich bei ihm sein kannst. Wenn du nicht dabei sein wirst, weil du einfach nicht wolltest. Und ich denke, das ist so etwas Mutmachendes. Gott will. Ich will auch. Und du? Amen.